Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wenn das Leben zu Ende geht, was dann? Wie gehen wir damit um? Wenn das eigene Leben zu Ende geht oder das eines Angehörigen oder eines Freundes? Diese Frage verdrängt man gerne. Aber es tut auch gut, sich einmal damit auseinanderzusetzen. Auf dem Thema liegt ein großes Tabu und es ist gut, da ein bisschen Luft reinzubringen und auch um vorbereitet zu sein, wenn in der Familie oder im Freundeskreis eine solche Situation entsteht. Insofern wollen wir Ihnen, liebe Hörer und Hörer, Lebenshilfe anbieten, auch was das Sterben angeht. Wenn jemand sterbenskrank ist, dann kann es oft passieren, dass sie oder er darin ganz alleine ist. Wie kann man dem entgegenwirken? Und welche Gedanken löst es aus, wenn man mit einem Sterbenskranken zu tun hat? Das bringt automatisch Gedanken über das eigene Sterben hoch. Und das ist meist unangenehm. Damit beschäftigt man sich eigentlich nicht gerne. Wenn jemand sterbenskrank ist, wie kann man ihn dann überhaupt noch pflegen? Kann man das noch selbst machen? Oder wann ist es gut, die Person in eine Pflegeeinrichtung oder ein Hospiz zu gehen? Überhaupt, was ist ein Hospiz? Ist das ein Sterbebahnhof oder vielleicht auch eine wirklich echte Heimat für die letzten Tage? Für viele Menschen ist das Thema Hospiz mit einem großen Aber verbunden. Dem muss nicht sein, sagt Schwester Anneliese Mader, die uns jetzt aus Augsburg zugeschaltet ist. Grüß Gott, Schwester Anneliese.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich darf Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind gerade zum Thema Hospizarbeit jemand, der sich da sehr gut auskennt, denn Ihr Leben lang haben Sie sich da für den Bereich eingesetzt. Ich darf Sie vorstellen, Sie sind Barmherzige Schwester vom heiligen Vinzenz von Paul in Augsburg, kurz können wir sagen Barmherzige Schwester oder Augsburger Vinzenzinerin. Als 16-Jährige sind Sie eingetreten in den Orden, das war 1961. Sie waren 15 Jahre lang Krankenschwester und Kinderkrankenschwester, dann waren Sie 18 Jahre lang Gemeindekrankenschwester in der Sozialstation in Augsburg, haben dort diese Sozialstation aufgebaut. Die Hospizarbeit selber machen Sie seit 1992. Sie haben in Augsburg das Hospiz St. Vinzenz aufgebaut. Zunächst war das ambulant und dann 5 Jahre später, 1997, stationär. 2005 haben Sie die Leitung aus gesundheitlichen Gründen abgegeben, haben aber weiter Hospizarbeit im Altenheim gemacht und auch diese Leitung 2008 weitergegeben. Was Sie heute unter anderem neben der Hospizarbeit, die Sie natürlich weiterhin tun, machen, Sie haben etwas aufgebaut, das nennt sich Wort Gottes feiern in Altenheimen, wo Sie mit den alten Leuten auch Kommunionfeiern abhalten. Ich spüre in Ihrer Vita, in Ihrem Lebenslauf, Schwester Anneliese, so das Thema Aufbau immer wieder kommen. Also Sie haben aufgebaut, diese Hospizarbeit, diese Gemeindearbeit dort in dem speziellen Bereich. Jetzt bauen Sie Wort Gottes feiern auf. Warum sind Sie eine Aufbauerin?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Aber ich war immer wieder in meinem Leben bin an so Grenzsituationen gekommen. Schon in der Sozialstation, damals, wie ich anfing, waren es ja nur kleine ambulante Krankenpflegestationen mit 2 oder mal 3 älteren Schwestern, die auch fast nicht mehr konnten. Und da spürte ich, hier müssen wir was aufbauen. Die Menschen zu Hause brauchen Hilfe. Und im Lauf der Jahre habe ich auch immer wieder gespürt, dass wenn das Leben am Ende zuging, dann reichte auch unsere Hilfe von der Sozialstation nicht aus. Ich denke an so viele Leute, die mir sagten, ach, lassen Sie mich doch zu Hause sterben oder bitte tun Sie mich nicht mehr ins Krankenhaus. Lassen Sie mich nicht alleine. Und ich musste halt auch wieder weiter zum Nächsten und habe schon, bevor ich irgendetwas wusste von Hospiz, habe ich immer Frauen um mich gesammelt, die dann beim Sterbenden sitzen blieben über Stunden, dass wir den einen oder anderen zu Hause lassen konnten. Und so bin ich langsam auf die Hospizbewegung gestoßen über ein Buch und dachte mir, sowas brauchen wir hier in Augsburg auch. Und dann durfte ich mit Erlaubnis meiner Obern 1992 eben dieses St. Vinzenz-Hospiz aufbauen.
Sie waren auch Kinderkrankenschwester. Hat Sie das vor allem auch jetzt dieses Thema Hospiz bewegt auf alte Leute hin oder haben Sie auch junge Leute, junge Menschen kennengelernt, für die das auch ein Thema war oder hätte sein können?
Ich war auch in den 10 Jahren, wo ich Kinderkrankenschwester war, immer hatte ich das Bedürfnis, schwerstkranke Kinder bis versorgen und betreuen zu wollen. Und das war auch dann mein Anliegen, als ich dann die Hospizarbeit aufbauen durfte. Aber es war dann ist nur sehr wenig in Anspruch genommen worden, weil hier in Augsburg der Bunte Kreis ist und der viele freiwillige Helfer auch hat, die für Kinder da sind, auch für Kinder zu Hause. Und so habe ich gespürt, mich brauchen mehr die alten Leute, obwohl ich immer gerne bei Kindern war. Aber ich habe gespürt, mein Platz ist dort, wo nach schwerer Krankheit jüngere oder ältere Leute das Leben am Ende zugeht.
Also eine ganz spezielle Berufung für den Umgang mit Sterbenden. Das finde ich sehr beeindruckend. Und wir werden natürlich viel über Hospizarbeit sprechen in dieser Sendung, aber Sie haben schon dargestellt, es geht auch um das Miteinander von Pflege zu Hause, von Pflege in einer Pflegeeinrichtung oder in einem Altenheim oder dann eben tatsächlich auch in dem Hospiz. Ja, wie ist Ihre Erfahrung? Beschäftigen sich Leute, ich habe in der Einleitung schon ein bisschen darüber erzählt, aber beschäftigen sich Leute heutzutage mehr mit diesem Thema oder ist es immer noch so, dass es eher noch so gerne verdrängt wird?
Es ist bestimmt so, dass sich Leute heute auch mehr mit dem Sterben beschäftigen. Aber trotzdem, gerade die Betroffenen, hat man den Eindruck, es sind Leute, die sich sehr wenig mit diesem Thema beschäftigen. Viele treffen wir an, die hilflos sind, die nicht wissen, wie sie mit dem Sterbenden umgehen. Und wie wertvoll es ist dann ein freiwilliger Helfer, der ein- oder mehrmals in der Woche zum Gespräch kommt und auch für die Angehörigen da sind, weil sie einfach hilflos sind. Und darum möchte ich auch jeden ermutigen, diese Hilfen, es gibt ja heute überall diese Hospizbewegung, auch wirklich in Anspruch zu nehmen.
Wir spüren also eine Angst, die da bei den Betroffenen und auch bei den Begleitenden da ist, die ist deutlich herauszuspüren. Ist das die Angst vor dem Tod oder ist es die Angst vor dem Sterben?
In vielen Fällen ist es die Angst vor dem Sterben. Nicht so sehr die Angst vor dem Tod, vor allem bei den Betroffenen. Selten nur, hin und wieder ja, aber selten nur höre ich von den Betroffenen, von den Sterbenden, ich habe Angst vor dem Sterben. Die meisten haben Angst vor dem, was zuvor kommt, vor der schweren Krankheit, vor dem Schmerzen, vor dem Leid, vor dem, für die Angehörigen zur Last zu sein und vieles andere mehr. Umgekehrt von Seiten der Angehörigen, sie sind oft überfordert. Sie haben sich nicht mit dem Sterben auseinandergesetzt. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und da sind die einen, die sich überaus einsetzen und Tag und Nacht für ihren Sterbenden da sind oder für ihren Schwerkranken, bis sie nicht mehr können, bis sie fast am Zusammenbruch sind. Und darum ist es halt ganz wichtig, dass Leute gerade auch da Hilfen bekommen.
Hilfen von außen oder auch auf dem persönlichen Weg, dass sie also auch Tipps bekommen. Zum Beispiel sehen wir mal eine Situation, jemand ist in einem Krankenzimmer, ob das jetzt zu Hause ist, bei sich zu Hause oder auch im Altenheim oder vielleicht auch im Hospiz. Man ist ja immer in dieser Situation, wie begegne ich einem Sterbenskranken? Nimmt der mich überhaupt wahr? Können Sie da ein bisschen was erzählen darüber, wie man da sich verhalten kann, dass wir da mal auch ein bisschen Information geben?
Als erstes ist ja auch das Anliegen der Hospizbewegung, zu Hause Hilfestellungen zu geben, dass derjenige zu Hause bleiben, zu Hause sterben kann. Das ist das Anliegen ja von uns allen. Jeder möchte das. Aber wir wissen auch alle, dass sehr viele alleine sind zu Hause und von daher schon die Möglichkeit nicht haben. Und zum anderen, dass es oft zwei ältere Leute sind, wo der Partner total überfordert ist. Und da ging es in erster Linie darum, dass die Leute zu Hause Hilfen bekommen Zum einen, solange der Kranke noch alleine ist, dass jemand kommt, wie ich schon sagte, einmal in der Woche, mehrmals in der Woche, zum Gespräch, zu kleinen Hilfeleistungen, zur Organisation von all dem, was er einfach braucht. Und auch wenn Angehörige da sind, dass sie einen Gesprächspartner haben, dass sie ermutigt werden, auch mal wegzugehen und sich zu entspannen, dann können sie wieder, haben sie wieder mehr Kraft und Mut, für ihren Kranken da zu sein.
Der Kranke selber, wie viel bekommt denn der Kranke denn noch mit? Es ist natürlich jetzt spekulativ, weil wenn ich jetzt wissen, welche Krankheit es gerade ist und wie hoch der Grad ist, aber wie ist da Ihre Erfahrung? Sind die, auch wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in vielen Schmerzen ist, vielleicht auch Schmerzmittel bekommt und dann gar nicht mehr so präsent ist, auch von seiner Wachheit her, bekommt diese Person dennoch ganz viel mit von dem, was um sie herum passiert?
Ich bin überzeugt, und das hat mich auch die jahrelange Praxis gelehrt, dass die Leute viel mehr mitbekommen, als wir glauben. Manche sind ja bis zum Ende ganz klar, aber auch Menschen, die teilweise verwirrt sind, die sehr viel schlafen, sie bekommen viel mehr mit, als wir glauben. Und darum ist es ganz wichtig, dass man jeden so behandelt, als wäre er ja ganz normal, ganz gesund. Nicht wie ein Kind behandeln, was ich sehr oft, sehr häufig in den Familien erlebe, dass man über den Kranken verfügt, dass er nicht mehr mitreden darf, dass man ihn nicht mehr ernst nimmt. Da leiden sehr viele Schwerkranke darunter. Wir wissen alle, dass es nicht immer möglich ist. Aber wo es möglich ist, den Kranken in alle Entscheidungen einbeziehen, das ist mir ganz wichtig. Und mitentscheiden lassen, wie es jetzt weitergeht. Kann ich zu Hause bleiben oder muss ich nochmal ins Krankenhaus? Hat noch ein Krankenhausaufenthalt einen Sinn? Oder wäre es besser, in ein Hospiz zu gehen, wo ein Haus, wo man wirklich mit viel Liebe begleitet wird in der letzten Lebenszeit? Allerdings erst in der letzten Lebenszeit, weil die Tage im Hospiz sind im Durchschnitt 18 bis 20 Tage.
Das ist ein Durchschnitt. Ich habe einen Menschen erlebt, der war, glaube ich, 3 Monate im Hospiz. Also es kann auch länger gehen, aber dann auch eventuell kürzer. Und das weiß man ja auch nie, wie lange dann so eine Zeit ist. Und das muss man gut miteinander besprechen, ab wann auch dieser Schritt notwendig ist. Wie Sie sagen, eben man soll den Betroffenen da auch wirklich in diese Entscheidung mit einbeziehen, nicht einfach über die Person entscheiden, sondern gemeinsam eine Entscheidung finden. Das ist jetzt das große Gespräch. Aber es finden ja auch viele kleine Gespräche statt, dass ich ans Krankenbett trete und vielleicht das Bett machen möchte und diese Dinge. Welche Rolle spielt da die Kommunikation im Kleinen?
Da spielt die Kommunikation eine ganz große Rolle. Nicht nur im Altenheim oder Krankenhaus. Auch zu Hause ist es so wichtig, dass man zum einen bei pflegerischen Tätigkeiten den Kranken immer informiert. Vater, jetzt werde ich dich auf die Seite drehen. Jetzt werde ich dich hochlagern, damit du besser trinken kannst. Jetzt werde ich das und das tun. Also die Information ist ganz wichtig. Aber das ist nur das eine. Das andere ist, immer für ihn da sein. Das ist, gehört mit zum Wertvollsten und zum Wichtigsten, dass der Kranke immer einen Ansprechpartner hat. Natürlich, das ist Illusion, den ganzen Tag am Krankenbett zu sein, aber doch immer wieder, dass er weiß, ich bin nicht allein und mit meinen Problemen und Anliegen habe ich immer einen Ansprechpartner. Selbst dann, wenn der Kranke demenzkrank ist und vielleicht nicht mehr sich klar äußern kann. Da sein, spüren, dass du bist für mich da. Ich bin nicht allein. Das ist so wertvoll und so wichtig. Wir glauben das oft nicht. Ich denke an eine Frau, der ich angeboten habe, dass wir sie unterstützen mit ihrem sterbenden Mann. Ach was, sagte sie, ich brauche eure Unterstützung nicht. Ich kann selber reinschauen, ob mein Mann schon tot ist. Mehr will er eh nicht mehr. Und das ist es eben nicht.
Und da ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie dazukommen, als Ordensfrau, vielleicht auch mit Helferinnen der Gemeinde, eben auch positive Worte auch ins Haus bringen, Ermutigung und auch mit dem Sterbenden auch diese wohltuenden Worte austauschen können. Wenn es auch mal die Familie selber vielleicht nicht mehr kann, weil sie eben auch an eine Grenze kommt oder vielleicht auch mal eine Pause braucht, wie Sie gerade gesagt haben, ja, wird es auch gerne wahrgenommen, dass da noch Dritte dazutreten, die, oder wollen die Angehörigen lieber nur die eigene Familie haben? Das wäre also die Frage nach Dritten. Und wenn diese Dritte dann Ordensleute sind oder vielleicht auch ein Priester, wie wird das wahrgenommen?
Da muss ich schon gestehen, ich habe als Ordensfrau schon die Möglichkeit, ich werde sehr schnell angenommen. Da sind meine Mitarbeiter immer ein bisschen neidisch. Aber trotzdem, es ist ganz oft so, dass ein Dritter sehr wohl angenommen wird. Oder nach anfänglicher Skepsis, sowohl beim Kranken wie auch beim Angehörigen, entwickelt sich doch ein sehr gutes Miteinander. Das erlebte ich in all den Jahren sehr, sehr häufig. Ich spüre auch, dass die spirituellen Angebote, Gebet, Gespräch über Gott, Gespräch über das Leben nach dem Tode, da tue ich mir leichter als manche meiner Mitarbeiter.
Gut, wenn natürlich aber die Situation so ist, dass ein Mitarbeiter kommt und es als wohltuend wahrgenommen wird. Ich kenne viele Leute, die sich als Laien engagieren in dem Bereich der Hospizarbeit. Und wenn das etabliert ist, dann wird das auch sehr, sehr gerne wahrgenommen. Meine Frage zum Priester: Ab wann wird denn der Priester geholt? Wird er erst geholt, wenn es wirklich ganz klar ist, ganz am Ende ist? Oder kann man den Priester auch holen schon vorher, um auch für den Kranken beten zu lassen? Oder wird er wirklich nur für die Sterbesakramente geholt?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den Kranken, die schon vorher Kontakt zur Kirche hatten, da ist es leicht, einen Priester dazu zu holen. Und da ist meist oft ohne unser Zutun, manchmal auch mit unserer Unterstützung, kommt der Priester auch regelmäßig von Zeit zu Zeit ins Haus, soweit er es schaffen kann. Bei den Menschen, die keinen Kontakt zur Kirche hatten, da ist es wesentlich schwieriger. Die glauben meist nur, dass man die sogenannte letzte Ölung doch noch hinausschieben könne. Und da können wir von der Hospizbewegung ganz viel tun im Gespräch mit Angehörigen. Ach nein, Schwester, noch nicht. So weit ist doch mein Mann noch nicht. Wie oft habe ich das in all den Jahren gehört? Aber wenn ich sie dann aufkläre, Krankensalbung ist eine Stärke in der Krankheit. Ist der Priester erbittet Kraft und Mut und Stärke jetzt in der Krankheit und dann natürlich auch auf dem Weg hinüber ins andere Leben, aber in besonderer Weise vorher. Und ich sage Ihnen auch, dass die Krankensalbung öfters empfangen werden kann, gerade in der schweren Krankheit. Und da ist es uns oft gelungen, dass der Kranke wirklich bei klarem Bewusstsein noch die Krankensalbung empfangen konnte. Und da muss ich ehrlich gestehen, da war es oft ein Fest zusammen mit der Familie. Es ist so schade, dass heute der Priester wohl kommt, jeder verzieht sich und er spendet ganz alleine dem Kranken das Sakrament der Krankensalbung. Das ist schade. Es sollte ein gemeinsames Fest sein, wo Gott in ihrer Mitte ist und für alle Kraft gibt, nicht nur für den Schwerkranken, auch für die Angehörigen, die es auch oft sehr schwer haben, einen Kranken zu begleiten.
Sagt Schwester Anneliese Mader, sie ist Augsburger Vinzentinerin. Mit ihr sprechen wir gleich weiter, wie man Sterbenskranken die Lebensqualität steigern und erhöhen kann, wie man für sie gut sorgen kann. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Schwester Anneliese Mader, barmherzige Schwester vom heiligen Vinzenz von Paul in Augsburg. Sie hat dort die Hospizarbeit aufgebaut. Und mit ihr sprechen wir über das Thema, wenn das Leben dem Ende zugeht. Und Schwester Anneliese, wir haben gerade über schon ein bisschen gesprochen und jetzt würde mich interessieren, wie kann man dafür sorgen, dass die Lebensqualität eines Sterbenden ja, gehalten werden kann oder gesteigert werden kann. Wir haben gerade über die Begleitung gesprochen, über die Kommunikation, auch die Hilfe, wenn jemand dazukommt von der Hospizarbeit, nach Hause zum Beispiel, oder auch ein Priester dazukommt. Sie haben mal einen Satz gesagt oder zumindest oder zitiert, der sagt, wir wollen den Tagen mehr Leben geben und nicht dem Leben mehr Tage. Ich sage das nochmal. Wir wollen den Tagen mehr Leben geben und nicht dem Leben mehr Tage. Was meinen Sie damit?
Diesen Satz hat die Gründerin der Hospizbewegung Cicely Saunders vom Hospiz in London geprägt, und der ist auch Grundsatz für alle Hospize in Deutschland überhaupt, in der ganzen Welt. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir genau hinschauen, wann geht das Leben zu Ende? Was können wir noch tun, dass das Leben lebenswerter wird, sowohl im körperlichen als auch im geistigen, im spirituellen, im religiösen Sinn, aber nicht alles tun, um das Leben oder das Leiden zu verlängern. Und da haben wir halt durch die moderne Medizin auch so manche Möglichkeiten, das Leiden zu verlängern. Und da gilt es, genau hinzuschauen, sind lebensverlängernde, ich sage eben manchmal auch leidensverlängernde Maßnahmen hier noch angebracht und sinnvoll? Und das ist für uns einfach ganz wichtig.
Können Sie da ein Beispiel sagen, wie das sich für Sie gestaltet? Weil es ist ja eine Entscheidung des Arztes, ob man lebensverlängernde Maßnahmen noch einleitet. Das ist eine medizinische Entscheidung. Wie können Sie das beeinflussen?
Richtig. Ich bin in all den Jahren oft und oft angerufen worden von Angehörigen, die sagten, bitte kommen Sie zu uns, Mutter liegt im Klinikum oder im Altenheim und der Arzt will unbedingt eine Sonde legen, weil die Mutter nichts mehr essen und trinken kann. Und ich komme dann und zusammen entscheiden wir dann, Mutter ist jetzt in der letzten Lebenszeit. Und jetzt sind diese lebensverlängernden Maßnahmen, die zum Beispiel eben eine Sonde, nicht mehr angebracht. Jetzt soll der Kranke eben in Frieden und gut begleitet seinen letzten Weg gehen können. Man kann dann natürlich nicht grundsätzlich das sagen, sondern immer im Einzelfall absprechen. Und das ist ein Problem, wo der Angehörige muss ja unterschreiben. Der Arzt darf so eine Maßnahme nicht ergreifen, ohne mit dem Angehörigen zu sprechen, vor allem mit dem, der Betreuer ist. Und da gilt es genau hinzuschauen, ob das wirklich noch sinnvoll ist, ob das angebracht ist. Und ansonsten sind, wenn das nicht mehr angebracht ist, dann gilt es eben, so möglichst viel für den Kranken da zu sein, mit ihm zu beten, ihn gut zu begleiten, ihm immer wieder löffelchenweise Nahrung, Flüssigkeit zuzuführen. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann mittels einer Sprühflasche, dass er nicht austrocknet. Und das ist oft ganz viel wichtiger als alle viele medizinische Maßnahmen. Eine sterbende Frau sagte mir mal, hören Sie mir auf mit dem Kalbsknochensyndrom. Jeder sagt mir, eine Kalbsknochensuppe, das wäre jetzt gut, aber lassen Sie doch mich entscheiden, was ich möchte. Also mit viel Fingerspitzengefühl dem Kranken das anbieten, was er möchte. Es ist fast so schlimm wie Schmerzen, wenn man am Sterbenskranken Nahrung aufzwingen. Und das ist eins, wo wir wirklich noch Lebensqualität vermitteln können und auf den Kranken hören können. Allerdings fällt es Angehörigen oft auch sehr schwer, den Kranken loszulassen. Drum sind Gespräche mit den Angehörigen auch unendlich wichtig. Sie machen sich oft Vorwürfe und glauben, sie sind schuld, wenn der Kranke jetzt gehen muss, weil sie die Sonde ablehnen. Und da gilt es viel zu reden und die Angehörigen auch zu unterstützen und immer für sie da zu sein. So kurz zusammengefasst.
Also das Gespräch ist ganz wichtig, einerseits mit dem Arzt und den Betreuern auf der Seite, aber auch mit den Angehörigen. Ich kann mir auch vorstellen, es ist ja ein Prozess. den Sie auch dargestellt haben. Vielleicht ist der Kranke noch zu Hause. Und ja, man merkt, es wird immer schwieriger oder das Leben geht zu Ende. Wobei ja auch, wenn man eine Glaubensdimension drin ist, man hofft ja immer noch auf Gesundung, auf Heilung. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Und haben Sie da die Erfahrung, dass dann manche Angehörige sagen, ja, ich will das gar nicht akzeptieren, dass mein Angehöriger stirbt, weil, oder der Angehörige selber, dass er sagt, ich akzeptiere das nicht, weil ich hoffe ja immer noch, dass es nochmal gut wird.
Ja, diese Erfahrung macht man gar nicht selten, weil Angehörige sich selber nicht mit dem Sterben auseinandersetzen und darum das Sterben bei ihren Angehörigen auch nicht zulassen. Und darum kann man kann nur sagen, es sind viele Gespräche notwendig. Es gelingt nicht immer, dem Angehörigen zu sagen, das Beste, was sie ihrem Vater, ihrer Mutter tun können, ist, wenn er jetzt in Frieden seinen Weg gehen darf. Alles andere ist Quälerei, alles andere ist Belastung für den Sterbenden und das wollen Sie doch auch nicht.
Also geht es darum, irgendwann auch einen Punkt zu setzen, zu sagen, okay, wir akzeptieren die Situation, so schwer sie ist, aber es ist gut, dann auch eben diesen Schritt zu gehen. Für viele ist ja, wenn man sagt, okay, das Hospiz, der letzte Schritt, weil es ist ja dann auch die Begleitung des Sterbenden in den Tod, in das dann hinüber ins neue Leben, heißt das, dass man auch da immer sagt, ja, ich versuche das Hospiz so lange wie möglich zu vermeiden, weil ich diese Entscheidung nicht treffen will, okay, wir lassen den Sterbenskranken auch insofern los, dass er diesen Übergang machen kann. Und dass man dann auch solche therapeutischen Maßnahmen auch in Angriff nehmen kann, wie Schmerztherapie, wie Symptomtherapie, solche Dinge.
Ja, im Hospiz ist es ja so, es werden alle palliativmedizinischen Maßnahmen, das heißt alle lindernden Maßnahmen, die man auch im Krankenhaus getroffen hätte, die werden auch getroffen. Nur eben keine therapeutischen Maßnahmen mehr, wie eben Chemotherapie, Bestrahlungen, Operationen und dergleichen mehr, sondern nur gute Pflege und gute Palliativmedizin. Das ist im Hospiz wichtig.
Und dass man dann eben an einen Punkt kommt, wo man sagt, wir lassen den Sterbenden gehen. Wie kann man einen Sterbenden oder dann auch, wenn er tatsächlich gestorben ist oder sie gestorben ist, in Würde verabschieden? Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht so ein Prozess ab? Sind da die Angehörigen? Wann sind sie dabei? Können Sie da ein bisschen drüber erzählen?
Das Wichtigste, meine ich, ist, dem Kranken nicht alleine lassen. Da zu sein. Wir sind auch oft als Hospizhelfer zusammen mit den Angehörigen da. Wir versuchen mit Fingerspitzengefühl zu erspüren, möchte der Angehörige jetzt alleine sein mit dem Kranken, dann ziehe ich mich zurück. Oder möchte er, manche haben Angst, alleine zu sein, möchte er, dass ich mit dabei bin? Oder ist es gut, in diesen Zeiten da zu sein, wo der Angehörige gerade sich ein bisschen entspannen muss und ein bisschen weggehen kann, dass er mit gutem Gewissen weggehen kann. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, für ihn da zu sein, für den Kranken und für den Angehörigen. Dann eine gute Begleitung sehe ich darin, dass man im Zimmer Ruhe bewahrt, dass man, wenn möglich, ein Einzelzimmer hat, nur gedämpfte Gespräche hat, nur reden, was der Kranke auch hören darf, nicht zu leise, sonst ist es für den Kranken auch schwierig, auch nicht zu laut, sondern alles, was der Kranke eben hören darf. Leise Musik tut vielen gut, so eine Aromalampe tut vielen gut, es gibt einiges. Ich komme manchmal in ein Sterbezimmer, da habe ich das Gefühl, ich bin in einer Kirche, so ein Gefühl habe ich dann. Dann immer den Mund befeuchten, ein Gebet sprechen, nicht zu viel, so wie es für den Kranken notwendig ist. Und eben, aber das sollte vorher schon passiert sein, auch die Krankensalbung spenden lassen vom Priester. Und ganz unterschiedlich kommt auch der Priester in diesen Situationen dazu, je nachdem, wie er überlastet ist und je nachdem, was er für ein Verhältnis hatte, auch zu dem Kranken und den Angehörigen.
Das bedeutet, man versucht für den Sterbenden wirklich konkret da zu sein. Es kann ja aber auch wirklich eine lange Zeit sein. Sie haben ja vorhin gesagt, man schafft es nicht den ganzen Tag, aber man sollte doch versuchen, möglichst viel für den Sterbenden da zu sein. Wie kann man diese Zeit überbrücken? Sie haben gesagt, man kann beten, man kann auch den Mund befeuchten, diese Dinge ihm gut zureden, aber das wird einem ja auch lang. Gibt es da Hilfen, irgendwelche Vorformulierungen, an die man sich halten kann, aus dem Gotteslob oder so, wo man damit auch arbeiten kann, damit es einem leichter fällt?
Es gibt ganz viele Texte. Wir haben im Hospiz auch selber so ein Buch zusammengestellt mit Gebeten, mit Texten ganz unterschiedlicher Art, um gerade auch unseren Helfern und den Angehörigen etwas an die Hand zu geben. Wir lesen auch im Gotteslob, wenn Sie am Anfang da durchblättern, so wie die Zeit, wie das die auf der Nummer 12 zum Beispiel, die im Angesicht des Todes, oder Nummer 79, da diese Sterbegebete, die man immer wieder mal wiederholen kann. Und da finden wir eben auch im Gotteslob schöne und gute Gebete. Man kann eine Litanei beten. Und das ist halt so, wie es für jeden passt. Und ich selber, ich bete natürlich sehr gerne mit eigenen Worten. Ich sage einfach, ich versuche mich in die Situation des Kranken oder des Angehörigen zu versetzen und versuche so zu beten: Herr, du kennst mich, du weißt, wie es in mir ausschaut. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich habe Angst, wenn es so ist. Ich brauche deine Hilfe. Bitte lass mich spüren, dass du bei mir bist. Schick mir deinen heiligen Engel, dass er mich begleiten möge, dass ich mich nicht einsam fühlen muss. Mutter Maria, komm, nimm mich an die Hand und führ mich hin zu Jesus. Ähnlich, je nachdem, wie es für den Kranken passt, versuche ich meist mit eigenen Worten zu beten. Das kann jetzt nicht jeder so, aber darum gibt es auch viele vorformulierte Gebete, die man immer wieder mal, nicht zu viel, den Kranken nicht überschütten damit, aber so, wie es halt passt. Dann eben auch, wie ich schon sagte, leise Musik und einfach die Hand halten, wenn er das möchte, nicht jeder möchte das, aber spüren lassen, ich bin da für dich.
Und dann kann es ja auch sein, dass ein Sterbender, der hat ja vielleicht dann doch Schmerzen oder es ist ihm irgendwas unangenehm, dass er dann auch ja manchmal auch böse reagiert oder verletzend reagiert. Es kann auch sein, dass sich das Wesen verändert, der Person auch nochmal zu einer leidenden Person hin. Das ist dann schwierig. Wie kann man damit umgehen, wenn solche verletzende Situationen passieren?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gar nicht so selten passiert. Immer wieder höre ich von den Angehörigen, wir kennen unseren Vater oder unsere Mutter gar nicht mehr. Sie waren so gütig und so liebevoll und jetzt sind sie so schwierig in der Krankheit. Ich kann ihnen nichts mehr recht machen. Was habe ich denn falsch gemacht? Und da gilt es, die Angehörigen immer wieder zu ermutigen, dass es nichts mit ihnen persönlich zu tun hat. Dass sie wirklich getan haben, was sie tun können, dass das eine Reaktion auf die Krankheit ist, eine Reaktion auf das Abschiednehmen ist. Ich denke an einen jungen Mann, der hat die Kaffeetasse am Boden zerschlagen vor lauter Wut, weil er jetzt wirklich sterben muss und die um ihn rumstehen, die sind alle noch gesund. Warum ich? Hat er laut geschrien. Und so geht es den Angehörigen manchmal. Erst vor kurzem sagte mir wieder eine Frau, und wenn der Sohn aus Hamburg mal nach langer Zeit wieder mal zu Besuch kommt, dann wird der gelobt und gepriesen. Und ich, die ich der Mutter alles tue, was ich tun kann, ich ernte nur Vorwürfe. Und wie wichtig ist es da, der Frau immer wieder zu sagen, das hat nichts mit Ihnen zu tun, aber glauben Sie mir, dem Vater oder der Mutter tut's einfach gut, wenn man das rauslassen kann, wenn man es sagen kann. Und Sie als nächste Angehörige, Sie sind halt nun der, auf den das kommt, der das anhören muss. Bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Immer wieder gelingt es uns auch, die Angehörigen da zu ermutigen, da trotzdem weiterzugehen und das nicht persönlich zu nehmen. Und dann eben auch dass sie sich auch eine Auszeit nehmen, auch gerade wenn das Sterben länger dauert, dass sie wirklich einmal einen halben Tag, einen ganzen Tag weggehen und eben Hilfen annehmen. Die Hospizhilfe ist ja ehrenamtlich. Natürlich können die auch nicht Tag und Nacht bleiben. Hin und wieder sind dann auch Hilfen gegen Bezahlung notwendig, wenn mehr Hilfen noch notwendig sind, als die Hospizbewegung sie geben kann. Aber es ist wichtig, dass Angehörige dann eine Auszeit nehmen und dann können sie den Kranken wieder besser annehmen und ertragen. Und darum möchte ich nochmal sagen, man sollte doch die Hilfen, die es gibt, die angeboten werden, angefangen von der Sozialstation eben bis dann später die Hospizhilfen und was sonst noch angeboten wird mit Essen und Essen auf Rädern oder was auch immer notwendig ist, sollte man doch annehmen. Man übersteht diese schwere Zeit wirklich leichter. Und sollte es doch nicht möglich sein, dann wirklich Kontakt aufnehmen und in ein Hospiz bringen. Das ist natürlich die Entscheidung des Arztes und der Krankenkasse, aber zumindest den Weg auch versuchen zu gehen.
Schwester Anneliese, ich habe eine Frage noch in eine andere Richtung. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass der Sterbende ja oft nicht gehen möchte, weil er Angst hat, entweder ein Schrecken vor dem Tod oder aber auch, weil er das Gefühl hat, ich kann noch nicht gehen, weil irgendwie noch Dinge unerledigt sind. Ich habe mein Leben noch nicht abgeschlossen, da wäre noch so viel zu tun. Ein wichtiger Aspekt, denke ich hier besonders auch, wie geht es meinen Kindern, sind die versorgt? Ich erinnere mich, ich habe meinen Vater begleitet, als er vor 2 Jahren gestorben ist, da war er sterbenskrank, hatte ein Gespräch mit ihm, wo das genau zum Thema kam, als ich ihm sagte, du, wir sind, uns geht's gut, wir sind versorgt, du darfst gehen, du bist sterbenskrank, und das war für ihn, hatte ich das Gefühl, eine befreiende Situation, dass er sagt, okay, und diese Schwester, und wie geht's ihr, und so sage ich, auch das ist gut, das stehen wir ja auch noch da, und so weiter, und das hat ihm gut getan. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Das ist immer wieder mal möglich, dass noch unerledigte Dinge da sind. Wie oft habe ich jetzt schon erlebt, dass jemand noch auf einen Sohn gewartet hat oder eine Tochter, die weit weg waren oder dass sie sich noch versöhnen konnten mit irgendjemand. Ich habe einmal einen Mann betreut, der einfach nicht sterben konnte und er hat sich auch nicht geäußert. Ich sagte dann der Frau, warum kann ihr Mann nicht sterben? Da muss doch noch was da sein. Oh nein, sagte sie, da ist nichts mehr da. Und nochmal habe ich ihn gefragt und irgendwann sagte er, mein Sohn kommt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, möchten Sie, dass ich Ihren Sohn anrufe? Dann nickte er nur noch und ich bat die Frau, anrufen zu dürfen. Der Sohn kam, die Frau sagte, erst 2 Tage zuvor habe er gesagt, er wolle den Sohn nie mehr sehen. Und jetzt, wo er spürte, es geht zu Ende, wünschte er es doch so sehr. Der Sohn kam sofort, die beiden haben sich versöhnt. Er kam jeden Tag und 14 Tage später ist der Vater dann in den Armen des Sohnes gestorben. Eins von vielen Erlebnissen in diesen 18 Jahren Hospizarbeit oder dass jemand noch sagte, ich möchte noch einmal an den und den Ort hin, wo ich gelebt habe. Auch diese Dinge konnten wir hin und wieder möglich machen, nicht immer, weil oft geht es um einen Schwerkranken, aber wo es möglich ist, ja. Und manchmal habe ich auch gespürt, dass jemand auch das Gebet gewünscht hat. Wenn ich dann mehr mit ihm gebetet habe, dann wurde er entspannter und dann konnte er gehen. Auch das habe ich hin und wieder erlebt bei Schwerkranken. Also es ist ganz wichtig, dass wir genau hinhören und hinschauen, was ist noch unerledigt, warum kann der Kranke noch nicht gehen.
Also die Hospizarbeit, eine wertvolle Hilfe. Wir haben eine erste Hörerin, die Frau Schleier. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine Frage dazu. Ich bin zurzeit in der zweiten Linie in der Bekleidung einer Sterbenden, wo sich sehr lange hinzieht. Und ich habe also in der Vergangenheit schon mehrere Begleitungen gehabt. Ich habe auch eine Hospizausbildung mitgemacht. Und wir haben da gelernt, niemanden was aufzwingen. Früher hieß es ja, unbedingt den Menschen so weit bringt, dass er dann von Gott angenommen werden kann. Und wir haben dann gelernt, niemanden was aufzwingen. Und so habe ich das auch versucht zu halten und das ging eine ganze Weile ganz gut. Und sie hat sogar so passiv mitgebetet. Und dann kam so was wie eine Entscheidung. Sie ist an sich eine sehr schwierige Frau und die Angehörigen haben sich zurückgezogen. Wir wohnen auch ein Stückchen weiter weg. Und jetzt ist es ganz schwierig. Sie ist also so, wie es eben geschildert wurde, ganz verbittert und ja, ist schlimm. Und ich frage mich jetzt, wie ich mich jetzt weiter verhalten soll. Auch wenn ich innerlich bete, sie spürt das und lehnt das ab. Während sie sonst meine Anwesenheit akzeptiert gerne. Was soll ich jetzt weitermachen?
Ja, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das akzeptieren, dass wir niemanden was aufdrängen. Ja. Ich habe auch manches Mal darunter gelitten, wenn ich spürte, der braucht mehr Gebet und er nimmt es einfach nicht an.
Ja.
Aber es ist vielleicht doch dann und wann möglich, es nochmal immer wieder mit Fingerspitzengefühl anzubieten, vor allem vielleicht auch Gebete, wo es ums Verzeihen geht, um die eigene Verzeihung bitten oder dem anderen, der mir Unrecht getan hat, verzeihen. Es gelingt nicht immer. Ja. Auch mir gelingt es nicht immer. Ja. Aber wir sollten es versuchen. Und was Sie tun, das glaube ich, ist ganz das Richtige, so mache es auch ich. Wenn ich nicht mit ihm beten kann, dann trage ich das Anliegen vor Gott und bete im Stillen. Und ich glaube, ich bin sicher, kein Gebet ist umsonst.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank, Frau Schleier. Die nächste Hörerin ist die Frau Schindler. Grüß Gott.
Ja, Schindler, grüß Gott. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich für das Wichtigste finde, dass man überhaupt da ist und wollte eigentlich auch die Angehörigen ermutigen, da zu sein, weil sie durch das Dasein auch beschenkt wurden. Sehr viel ja mitkriegen, weil ich habe meinen Sohn begleitet und also mein Vater und der Schwiegervater. Und ich denke, man hat so viel zurückgekriegt, das würde ich nicht missen wollen. Und das war nur mein Beitrag. Ich wollte nur sagen, dass man da keine Angst davor haben braucht, einen Sterbenden zu begleiten. Man macht, denke ich, wenn man ja auch im Gebet ist, ja das Richtige. Man wird da geführt und ich glaube nicht, dass man da so viel falsch machen kann, wenn man da ist. Das war's eigentlich.
Da haben Sie recht. Es ist für viele eine ganz große Bereicherung. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Und weil wirklich Angehörige oft so beschenkt werden und ich ermutige deswegen auch Angehörige immer da zu sein, aber sehr schwer ist es eben dann, wenn jemand demenzkrank ist, wenn dann nichts mehr zurückkommt. Auch da ermutige ich Angehörige immer wieder da zu sein. Der Kranke spürt, dass der Sohn da ist oder die Tochter. Das sage ich ihnen immer wieder, auch wenn es nimmer äußern kann.
Also auch den Fall haben wir gehabt beim Schwiegervater. Und ich denke auch, wie Sie sagen, das ist trotzdem wichtig, da zu sein. Das merkt man dann auch, zwischendrin merken Sie es auch, dass man da ist. Dann, also Sie kennen ein Stück weit nicht mehr, aber dann irgendwann zwischendrin sind Momente, da wissen Sie, denke ich schon, wer man ist. Und da zeigen Sie es auch, durch Streicheln, ja, durch Gesten.
Hörerin aus Österreich, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich auch melden und mein Mann ist vor 7 Jahren gestorben und er war bei mir, bei uns, die ganze Familie in Pflege und ein wunderbarer Patient. Und eines Tages, ich war allein, da habe ich zu ihm gesagt, mein lieber Mann, du darfst loslassen, wir lassen dich auch los und du darfst auch meinen Geburtstag aussuchen und wir lassen dich los, habe ihn gestreichelt. Und ich hatte noch ein Muttergottesbild in der Hand, das stimmt auch. Und 2 Tage später war Pfingstsonntag, mein 75. Geburtstag, da konnte er loslassen. Das war wunderbar für mich. So leid es mir tut, aber es war für mich wunderbar. Man muss loslassen können. Ich danke.
Vielen Dank für Ihren Anruf, sehr bewegend. Ganz herzlichen Dank.
Okay.
Eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich vor 4 Jahren meine Mutter begleitet in den Tod. Und dass sie ist beatmet worden, weil sie kurz vorher noch gesagt hatte, sie möchte noch ein bisschen leben, habe ich zu der Beatmung ja gesagt. Und dann konnte ich aber auch nicht mehr mit ihr sprechen, als die Beatmung abgeschlossen war. Da konnte ich nicht mehr großartig mit ihr sprechen. Und beten konnte ich sowieso nicht mit ihr. Und dann habe ich immer für mich alleine gebetet. Und dann bin ich gerufen worden ans Sterbebett. Und da habe ich dann ganz spontan ihre Hand genommen und habe nur noch so das Ave Maria zart gesungen. Und Vater unser Gebet ist jetzt plötzlich mal hören, ob ich das richtig gemacht habe.
Sie haben es ganz bestimmt richtig gemacht. Sie haben das Beste gemacht, was Sie in dieser Situation tun konnten. Und ich möchte dich bitten, dass Sie sich da ja keine Vorwürfe machen. Das höre ich auch immer wieder von anderen Leuten, dass sie zugestimmt haben zur Beatmung oder zur Sonde oder zu was. Aber bitte jetzt keine Vorwürfe mehr machen, weil Sie haben zu diesem Zeitpunkt das Bestmögliche getan, was Sie tun konnten. Und das möchte ich gerade auch Ihnen sagen. Und es ist gut so. Es wäre schade, wenn man sich jetzt Vorwürfe machen würde.
Einen Tag vorher hatte sie noch zu mir gesagt, bete für mich, ich möchte noch ein bisschen leben. Und da habe ich zu der Beatmung zugestimmt, ne? Als das so plötzlich kam. Hallo?
Ja.
Es ist schwierig, da sich ganz richtig zu verhalten. Ich denke, wir merken, wie hier die Emotionen auch ganz, ganz brach liegen, weil ja hier lebensentscheidende Situationen sind. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, der uns sehr bewegt. Wir merken, wie die ganze Bandbreite hier jetzt gerade auch stattfindet, von der Situation, sich eben noch schuldig zu fühlen. Aber lassen Sie sich bitte von Schwester Anneliese auch das zusprechen, wie sie es gerade gesagt hat, dass Sie sich keine Vorwürfe mehr machen. Ja, weil das ist die Situation, in der wir da stehen. Es ist ganz schwierig, sich da auch richtig zu verhalten. Und dann eben, wenn sowas war, auch gut, wenn das raus kann, ans Licht kann und dann auch im Gespräch mit jemandem, der vielleicht auch mit einem Priester, auch sowas dann auch, ja, ans Licht kommen kann und besprochen werden kann und eben vergeben und geheilt werden kann. Vielen Dank für Ihren Anruf. Eine weitere Hörerin ist die Frau Hannelore aus Wels. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier spricht Fräulein Sandra Hannelore aus Wels. Ich muss sagen, ich bin im 40. Lebensjahr und seit meinem 35. Lebensjahr in Berufsunfähigkeitspension. Ich muss dazu sagen, ich bin um 10 Wochen so früh zur Welt gekommen. Ich war von klein auf immer ein sehr kränklich und ein sehr schwächliches Kind und musste ein Jahr später eingeschult werden. Ich habe schwere Gelenkrheumatismus mit Nerven und Depressionen und in jüngster Zeit auch Alterszucker. Mir ist mal so schlecht gegangen, dass ich mir gedacht habe, ich muss in Kürze sterben, dass Gott mich holt. Ich habe mit meiner Mutti über die Hospizidee gesprochen und sie wäre mir fast ausgerastet.
Schwester Anneliese, kennen Sie solche Situationen?
Ich kenne solche Situationen schon, aber es ist wirklich wichtig, dass Sie mit jemandem, der Sie versteht und der Sie kennt, wirklich sprechen, was ist jetzt in dieser Situation wichtig. Es muss nicht sein, dass jetzt die Hospizarbeit, die Hospizbewegung das Richtige ist. Es kann aber sein. Drum ist es von hier aus sehr schwer, irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber bitte gehen Sie zu jemand, der fachlich Bescheid weiß und sprechen Sie mit ihm, was ist jetzt in Ihrer Situation das Richtige? Welchen Weg können Sie beschreiten und können Sie gehen? Also mir scheint, wie Sie es jetzt sagen, dass das Ihr Weg ist. Gott geht mit jedem seinen Weg, mit jedem von uns. Der eine hat einen leichteren Weg, der andere einen schwereren Weg. Aber wir wissen nicht, wie lange der Weg ist. Aber wir wissen, dass Gott uns auf diesem Weg begleitet. Und dann ist es gut, wenn sie eben auch Menschen haben, die sie gut kennen, weil so von der Weite ist es sehr schwer zu entscheiden, gehen sie jetzt diesen Weg oder gehen sie diesen Weg. Aber es scheint mir, als ob sie jetzt wirklich Hilfe zum Leben bräuchten, nicht so sehr jetzt die Hospizbewegung. Aber das kann ich nicht sicher beurteilen, weil ich sie nicht gut genug kenne.
Das ist auch hier am Telefon natürlich nicht so leicht zu sagen. Das ist auch die Bedingung dieses Mediums, auf die wir reagieren müssen. Ganz herzlichen Dank, Frau Hannelore, für Ihren Anruf, auch diesen Aspekt nochmal mit hineinzubringen. Ja, wir kommen zum Ende unserer Sendezeit. Schwester Anneliese, ganz herzlichen Dank. Also ich denke, wir haben es ein bisschen dargestellt. Das Thema ist natürlich vielschichtig. Wir haben dieses Thema, wie es den Angehörigen geht, wie es dem Sterbenden geht, ab wann man akzeptieren sollte oder könnte, dass es auch dem Ende zugeht und was es da für Hilfen gibt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Hilfen vorgestellt haben. Und ich denke, wir sind da auch jetzt, wir haben ein großes Verständnis für die Situation. Ich bin auch dankbar, auch für die Anrufe, die wir bekommen haben, die das auch nochmal vertieft haben, auch gerade auf der emotionalen Ebene. Ist Ihnen abschließend, Schwester Anneliese, nochmal etwas wichtig, wo Sie sagen, das würde das Ganze nochmal auch zusammenfassen oder das wäre mir noch wichtig zu sagen?
Vielleicht darf ich zum Abschluss noch ein kleines Erlebnis sagen. Es ist eine Frau, die ich begleiten durfte. Und als sie starb am letzten Tag, ich war mit ihrem Mann an ihrem Bett gestanden, sie war nicht mehr ansprechbar. Da sagte ihr Mann, weißt du, nicht nur deine Krankheit, auch dein Sterben haben aus mir und unseren erwachsenen Söhnen andere Menschen gemacht. Ich habe nie im Leben gebetet. Aber jetzt ist mir das Gebet so wichtig geworden. Ich habe nie in der Bibel gelesen. Jetzt habe ich sie dauernd bei mir. Ich weiß, du gehst dorthin, wo auch ich einmal hinkommen werde und wo wir uns alle wiedersehen werden. Auch mir lief's kalt über den Rücken, als ich daneben stand und hörte, wie der Mann mit seiner sterbenden Frau sprach. 2 Stunden später, die Frau war bewusstlos, machte sie plötzlich die Augen auf und sagte, hört ihr's, das Singen, die Musik, es ist so schön. Ihr Mann sagte, nein, wir können es nicht hören, aber wenn sie dich so abholen, dann freuen wir uns mit dir. Sie war wieder bewusstlos und 4 Stunden später machte sie noch einmal die Augen auf und sagte zu ihrem Mann, du, jetzt ist alles klar, ich habe keine Fragen mehr. Ihr Mann sagte, ich habe so viele Fragen, so viele warum, ich möchte auch Antwort haben. Und sie sagte, das ist nur für mich, du wirst zur rechten Zeit erfahren. Sie schloss die Augen und eine Stunde später schlief sie für immer ein. Das war eins von vielen Erlebnissen, die ich in diesen vielen Jahren hatte. Das möchte ich Ihnen gerne zum Abschied mitgeben und Ihnen damit auch wirklich sagen, wir brauchen keine Angst haben vor dem Sterben. Nur für die Zeit vorher müssen wir halt gut zusammenhelfen, dass es gelingt. Aber ich freue mich einmal auf das Leben danach und das wünsche ich Ihnen auch. Gottes Segen und alles, alles Gute für Sie.
Ganz herzlichen Dank, Schwester Anneliese Mader, Augsburger Vizentinerin. Vielen Dank für diese Sendung. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ihr Bodo Klose.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole. 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.